Unsere Themen heute sind die Landtagssondersitzung, in der es um das Zalando-Aus in Erfurt geht, eine Showveranstaltung oder mehr das Zeichen dafür, dass die de facto Mehrheit des Ministerpräsidenten Mario Fuchs doch nicht steht. Thüringen und der Iran, was für Auswirkungen hat die Lage im Nahen Osten auf die Sicherheitslage im Freistaat? Welche Beeinträchtigungen gibt es? Und wir beschäftigen uns mit der AfD wieder einmal, und zwar mit dem bevorstehenden Bundesparteitag unter anderem. Wer lässt sich da möglicherweise in den Bundesvorstand wählen? Was macht Björn Höcke? Und so weiter und so fort. Hallo Fabian, mit mir im Studio heute mein Kollege Fabian Klaus. Mein Name ist Elmar Otto und los geht's. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Wir blicken sofort und gehen sofort eigentlich rein, auch auf die Fakten, die wir zu Zalando jetzt schon das ein oder andere Mal gehört haben. Deswegen halten wir es relativ kurz. Werkseröffnung in Erfurt war 2012. Mehr als 22 Millionen Euro Fördermittel aus Thüringen, aus dem Landeshaushalt, sind an das Unternehmen geflossen. 2700 Arbeitsplätze wurden geschaffen und stehen jetzt zur Disposition, werden wegfallen. Und die Schließung ist Teil einer europaweiten Umstrukturierung des Unternehmens. Das hat die Linke zum Anlass genommen, ein Sonderplenum zu beantragen. Und das hat diese Woche nun stattgefunden. Wir zeichnen am Dienstag auf. Das Sonderplenum war gestern am Montag. Und Elmar, du hast es dir angeschaut. Erzähl uns mal ganz kurz, was stand auf der Tagesordnung?
Auf der Tagesordnung stand zunächst einmal der Antrag der Linken eben für dieses Sonderplenum und damit verbunden natürlich auch ein inhaltlicher Antrag. Die AfD hat dann noch einen nachgeschoben und die Brombeer-Koalition auch noch einen. Aber der kam so spät, dass die Landtagssondersitzung gleich mal mit einer Unterbrechung begann und man sich knappe 30 Minuten genommen hat, um den Antrag von CDU, BSW und SPD noch einmal durchlesen zu können.
Ist das üblich? Also haben die einfach nicht schnell genug gearbeitet in der Koalition oder mussten die da einfach nochmal schnell was nachreichen? Oder hat sich das wirklich diametral von dem unterschieden, was zum Beispiel die Linke wollte?
Ja, am Ende hat es sich diametral von dem unterschieden, was die Linke wollte und auch was die AfD wollte. Gut, es gibt immer mal so ein paar Überschneidungen. Aber natürlich hat es so ein Dreierbündnis schwer, vor allen Dingen, wenn es so zusammengesetzt ist wie das Thüringer. CDU setzt natürlich eher auf wirtschaftspolitische Schwerpunkte. Die SPD stellt ja nicht ohne Grund auch die Arbeitsministerin, dementsprechend Arbeitsmarktschwerpunkte beim BSW. Alles so irgendwie mittendrin, würde ich sagen. Dementsprechend hatten die Probleme, überhaupt ihr Papier zusammen zu klöppeln. Und das hat eine Zeit gedauert. So, die Zeit, das vorher zu lesen, war für die Abgeordneten nicht gegeben. Die sind also jetzt nicht verpflichtet dazu, das Wochenende zu opfern. Und von daher bekamen sie die also in den ersten knapp 30 Minuten der Landtagssondersitzung.
Dann sind wir reingegangen in die Debatte, wie das so üblich ist. Die Anträge werden eingebracht, werden begründet und dann kommt die Debatte. Wie hast du die Debatte erlebt?
Ja, die Debatte war also durchaus von Schärfen geprägt. Und man kann sagen, am Ende ja enttäuschend, wenn man bedenkt, dass ungefähr 2 Stunden diskutiert wurde und zum Schluss nichts dabei rumkommt. Und vielleicht, wenn wir mal auf die einzelnen Anträge schauen. Die Linke unter anderem hat sich für einen Arbeitswelt- und Fördermonitor, hat sie es genannt, stark gemacht.
Klingt schwer nach Bürokratie.
Ja, genau, da soll Tarifbindung unter die Lupe genommen werden, Mitbestimmung eine Rolle spielen, Fördermittelbindungen natürlich. Hast du recht? Das klingt nach Bürokratie, auch für ein Frühwarnsystem, für Standort- und Lieferkettenkriterien hat die Linke sich stark gemacht in ihrem Antrag. Ja, da müssen ja sich auch Menschen drum kümmern. Also am Ende möglicherweise Bürokratie, noch zusätzliches Personal eventuell. Also etwas, hat man dann hinterher gesehen, war mit der CDU vor allen Dingen, aber eben auch am Ende mit dem Bündnis, also CDU, BSW, SPD.
Wenn ich das richtig wahrgenommen habe, hat ja für die CDU auch ein Abgeordneter gesprochen, der doch immer dafür bekannt ist, sehr deutliche Worte in Richtung der Linken zu finden. Das war Martin Henkel, der Wirtschaftspolitiker aus dem Wartburgkreis. War der so auf Zinne, wie man sich das vorstellen müsste?
Ja, also der findet deutliche Worte. Er hat auch deutliche Worte in Richtung der Zalando-Geschäftsführung gefunden. Also hat das Verhalten asozial genannt, weil man kann ja auch wirklich drüber, da war er nicht der Einzige, der da deutliche Worte gefunden hat. Aber es ist natürlich klar, wenn man so vor vollendete Tatsachen gestellt wird und überhaupt nicht eingebunden wird, dann ärgert allen das extrem, nachvollziehbarerweise, weil es geht ja einfach um menschliche Schicksale. Du hast ja die Anzahl der Arbeitsplätze genannt, 2700. Das ist ja der mit Abstand oder einer, nicht der mit Abstand, aber ist ein sehr, sehr großer Arbeitgeber, ein sehr, sehr großer Steuerzahler,
gewesen. Der eben auch Jobs in einem Bereich gefunden, angeboten hat, sagen wir mal, wo die Qualifizierung doch auch möglich ist oder auch ein Quereinstieg möglich ist und so weiter. Hm. Jetzt haben wir über die Linken gesprochen. Was hat die AfD in ihrem Antrag stehen gehabt?
Warte ganz kurz, weil du Martin Henkel angesprochen hast. Klar, du hast schon recht. Ich habe es jetzt noch nicht erwähnt gehabt. Also er hat schon deutliche Worte gefunden. Er hat gesagt, das ist, was die Linke da zum Beispiel fordert, das ist Kontrollwahn, längere Bindungsfristen und diese Statistikpflichten. Das sind natürlich schärfere Anforderungen am Ende für den Standort. Das sind Standortnachteile im Wettbewerb mit anderen Bundesländern am Ende. Gerade in einer Welt, in der man natürlich um Neuinvestitionen bedacht ist, muss man darauf achten, dass man die Latte nicht zu hoch legt und dass potenzielle Unternehmen, die Interesse an Thüringen haben, dann sagen, das ist uns hier alles viel zu kompliziert, da gehen wir wieder lieber in das benachbarte Hessen zum Beispiel oder nach Bayern.
So. Das fand sich dann wahrscheinlich auch, weil du das jetzt gerade sagst, auch so ähnlich formuliert im Antrag der Brombeere, CDU, BSW, SPD wieder.
Genau, die am Ende hat der Antrag der Brombeere das Regierungshandeln, also Teile aus dem Koalitionsvertrag, nochmal wieder gespiegelt. Ne?
Pakt für Wachstum und Arbeitsplätze und so weiter. Und
genau.
So.
Ne?
Aber die uns häufiger hören, wissen das.
Ja, aber jetzt sagen wir mal, die Linke hat natürlich auch einen Punkt. Da hat die Abgeordnete und Landesvizepräsidentin Güngör unter anderem gesprochen, aber auch der Fraktionsvorsitzende Schaft. Und Güngör hat gesagt, ja, das ist mir viel zu viel Wirtschaftspolitik. Was ist hier mit Arbeitsmarktpolitik? Also wer denkt an die Beschäftigten? Das stimmt schon. Also eine Firma ist natürlich nur so gut, wie ihre Beschäftigten sind. Und Schaft hat zum Beispiel gesagt, wie lange wollen wir es eigentlich noch hinnehmen? Ich paraphrasiere jetzt mal ein bisschen, dass wir also irgendwelchen Konzernen Fördermittel in den Rachen schmeißen, die dann hier ein paar Jahre da bleiben und danach weiterziehen. Ne? Also für die ist eindeutig diese Fördermittelbindung zu kurz aus ihrer Sicht. Die haben also fordern jetzt auch in dem Antrag eine Verlängerung. Ich habe mit dem Gewerkschafter...
Kündige mal an, dass ich zum Populismus neige. Hatte die Linke nicht 10 Jahre Zeit daran, was zu ändern in ihrer Regierung? Jetzt hat die SPD den Wirtschaftsminister gestellt, ja. Aber der Ministerpräsident kam ja doch 10 Jahre von den Linken.
Ja, natürlich. Also von daher, man hätte also durchaus da damals schon was machen können, aber hat man das kommen sehen? In dieser Art und Weise natürlich nicht. Alle waren davon überrascht. Also auch der ehemalige Ministerpräsident Ramelow hat ja deutliche Worte gefunden, was die Zalando-Führung angeht. Und man muss jetzt sagen, es gibt ja auch immer mehrere Seiten, also mindestens zwei von so einer Medaille. Was wäre denn passiert? Jetzt überlegen wir uns mal, Zalando hätte sich jetzt frühzeitig beispielsweise bei der aktuellen Landesregierung gemeldet. Die hätten ja nicht gesagt, wir wollten doch nur mal kurz Bescheid sagen, uns geht's nicht so gut hier, sondern die hätten gesagt, alles klar, wir müssen modernisieren, da ist was dran, aber wir müssen definitiv auch rationalisieren, so wie sie es nämlich jetzt in Gießen machen, am Standort in Hessen. Dort bauen sie ein neues Werk auf und kommen da mit 1000 Mitarbeitern weniger mindestens aus. Ne?
Ja, neu, alles, moderner, 12 Jahre später findet das Ganze jetzt statt.
Alles andere wäre ja in Erfurt auch nicht denkbar gewesen. Also es wäre darauf hinausgelaufen, die hätten sich gemeldet frühzeitig, die hätten gesagt, so, wir müssen rationalisieren, wir wollen mit weniger Mitarbeitern auskommen und wir brauchen noch Geld, um den Standort zu modernisieren am Ende. Also hätte die Landesregierung, wäre vielleicht in der Zwickmühle sogar gewesen, zu sagen, okay, wir geben euch jetzt beispielsweise einfach mal noch einen 2-stelligen Millionenbetrag, damit ihr auch hier bleibt, aber ihr setzt trotzdem vielleicht 1000 Mitarbeiter auf die Straße. Was dann los gewesen wäre, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Jetzt haben wir über den linken Antrag gesprochen, über den Brombeer-Antrag gesprochen. Stand bei der AfD noch was drin, über das wir reden müssen?
Ja, also bei der AfD, da kann man schon, also sind dann auch andere deutlich auf die Straße gegangen, in die Bütt gegangen, haben gesagt, also das ist uns dann wirklich jetzt zu ausländerfeindlich, weil die AfD hat darauf abgehoben, dass ja unwahrscheinlich viele, muss man sagen, Menschen mit Migrationshintergrund bei Zalando beschäftigt sind. Und es geht ja auch um viele Jobs, die zugegebenermaßen nicht so im Spitzenlohnsegment angesiedelt sind. Ne? Und die in ihrem Antrag, ich habe es mir extra noch mal rausgesucht, steht also unter anderem Folgendes. Für ausreisepflichtige Ausländer gilt, dass bestehendes Aufenthaltsrecht konsequent und ohne Ausnahme durchzusetzen ist. Soweit nicht neu. Aber Sie beziehen das natürlich auf Menschen, die jetzt dort einen Job hatten und deren Aufenthaltsstatus natürlich daran gebunden war, dass sie dort gearbeitet haben. Also wenn sie jetzt nicht mehr dort arbeiten, dann sagen die, ja, dann sollen die auch wieder zurück in ihre Heimatländer. Das ist natürlich etwas, die waren also gut genug, um hier also auch sehr viel zur Wertschöpfung beizutragen, ne, und sollen jetzt wieder abgeschoben werden.
Wenn ein Unternehmen eine unternehmerische Entscheidung trifft, dann nutzt die AfD das Ganze, um ihre zum Teil wirklich menschenfeindliche Politik da durchzusetzen. Auf die Idee muss man erstmal kommen, tatsächlich.
Ja, und sie schreiben darin auch, glaube ich, so etwas wie massenhafte Anwerbungsversuche. Natürlich gab es auch Anwerbung von Menschen mit Migrationshintergrund da zu arbeiten. Aber es ist nicht so, dass massenhaft Menschen angeworben wurden, sondern die waren natürlich vor Ort. Und die waren froh, dort einen Job zu bekommen und mit ihrer eigenen Hände Arbeit eben den Lebensunterhalt zu verdienen.
Gut, haben wir die drei Anträge, sind wir durchgegangen, Verlauf des Sonderplenums auch. Du hast ja schon gesagt, die Linke hat vor allen Dingen darauf abgehoben, dass ja es hier immer nur um Wirtschaftspolitik und nicht um Arbeitsmarktpolitik geht. Das hat man auch so ein bisschen gesehen daran, wer für die Regierung gesprochen hat, ne?
Genau, für die Regierung hat nämlich dann die Wirtschaftsministerin Colette Bourcillon gesprochen. Da gab es dann hinterher ein ganz heißes Gerücht, will ich es mal nennen. Und zwar hieß es, also die Wirtschaftsministerin hat gesagt, also wenn der Antrag der Linken eine Mehrheit findet, dann trete ich zurück. Halte ich natürlich für totalen Quatsch, aber wurde gerne kolportiert, so im oppositionellen Lager. Weil, stellen wir uns jetzt mal vor, es hätte doch eine Mehrheit für diesen linken Antrag gegeben. Also das Schicksal bei so einer quasi Marginalie plötzlich des eigenen Jobs an so etwas zu ketten, halte ich für total unwahrscheinlich. Dass man irgendwie Druck aufbaut und sagt, ja hier, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr ansatzweise nur darüber nachdenkt, mit zusätzlich bürokratischen Hürden mich in Verbindung zu bringen, mich, die ehemalige Unternehmerin Bourcillon, die dafür kämpft, dass Hemmnisse für Unternehmen abgebaut werden, das mache ich nicht mit, das kann ich mir vorstellen, alles andere aber nicht.
Das könnte natürlich ein Indiz dafür sein, warum auch die Koalition so lange an ihrem Antrag selber geklöppelt hat, ja wirklich bis zum späten Freitagnachmittag. Ein anderes Gerücht sagt ja auch, eigentlich wollte man ursprünglich gar keinen Alternativantrag stellen, was man dann ja doch getan hat. Und jetzt sagst du berechtigterweise, in der Politik käme niemand auf die Idee, seine Zukunft an so eine tatsächlich Marginalie zu knüpfen. Aber Frau Bourcillon ist eben, und das muss man an der Stelle mal sagen, sie war zeitlebens Unternehmerin und ist da doch auch keine Profi-Politikerin bisher gewesen. Sie arbeitet sich da rein und fuchst sich da natürlich rein, das ist richtig. Aber da sieht man dann doch eben auch nochmal so eine gewisse Emotionalität. Also es ist alles ein Gerücht, aber es gibt auch Indizien, über die man sich vielleicht nochmal unterhalten muss.
Hinzu kommt ja noch, ganz kurz, wo du Bourcillon ansprichst und ihren beruflichen Hintergrund. Klar, sie ist auch deswegen, weil sie das so lange gemacht hat, nämlich was anderes, ist sie ja sehr unabhängig. Also ihr Schicksal muss sie auch nicht unbedingt mit einem Ministerjob verbinden. Ne? Aber dennoch, also ich halte das jetzt für nicht wirklich zutreffend, dieses Gerücht.
Na, jetzt müssen wir noch ganz kurz, bevor wir über die anderen Themen ja auch noch sprechen müssen, darüber reden, wie sind eigentlich die Abstimmungen ausgegangen. Ich will nochmal erinnern, CDU, BSW und SPD haben im Landtag 44 Stimmen, das ist genau die Hälfte, 44 von 88. AfD und Linke haben zusammen ebenfalls 44 Stimmen. Mario Vogt, der Ministerpräsident, hat immer von einer de facto Mehrheit gesprochen, weil Linke und AfD ja niemals nicht zusammenstimmen würden. Und jetzt musst du uns mal sagen, wie die Abstimmungen ausgegangen sind. Und ich kann schon verraten, aufpassen, es wird schwer, den Überblick zu behalten, denn am Ende kam genau was raus?
Ja, am Ende, ja. Also ohne jetzt irgendwie das zu verkomplizieren, ich würde sagen, keiner hat keinem etwas gegönnt und am Ende kam genau das raus, dass jeder also gegen den Antrag der anderen gestimmt hat. Also die Linke kriegte keine Stimmen von der Brombeere und von der AfD, die Brombeere kriegte dafür keine Stimmen von der Linken und der AfD und die AfD bekam keine Stimmen von der Brombeere und den Linken.
Und so. Damit ist es am Ende eine reine Showveranstaltung gewesen.
Damit war es am Ende, wenn man so will, eine reine Showveranstaltung. Und ich habe jetzt nur mit einem AfD-Beschäftigten kurz sprechen können. Der war
Zalando beschäftigt, ich korrigiere dich ungern.
Genau, du hast vollkommen recht, mein Gott. Es war dann so, dass der wirklich nur mir zurief, schade. Und sonst, also der war wirklich bedient. Und ich weiß aber, dass in der linken Fraktion unter anderem sich Zalando-Beschäftigte mit Abgeordneten noch getroffen haben. Ja, und die waren einfach enttäuscht, weil nichts für sie rumgekommen ist am Ende. Ja, und das kann ich auch nachvollziehen.
Kann man, glaube ich, nachvollziehen. Zumal so ein Sonderplenum hat ja eben immer auch nochmal eine gewisse andere öffentliche Aufmerksamkeit. Da kann man dann schon erwarten, dass ein bisschen mehr bei rumkommt als das, was wir da erlebt haben und was wir jetzt hier ja auch schon diskutiert haben, die ersten 15 Minuten. Ich glaube, wir müssen nochmal weitergehen im Text und zu einem anderen Thema kommen.
Genau. Wir kommen jetzt zum Thema, was ja ganz aktuell uns alle beschäftigt, der Krieg zwischen Israel, Iran, beziehungsweise Israel, USA und Iran und die Auswirkungen auf Thüringen. Welche gibt's denn da, Fabian?
Ja, es gibt einige. Also wollen wir drüber sprechen, insbesondere auch über die Auswirkungen auf Thüringen. Denn wir haben zahlreiche Thüringerinnen und Thüringer, die sich gerade auch im Urlaub befunden haben, in der Nähe im Krisengebiet und die jetzt festsitzen auf verschiedenen Kreuzfahrtschiffen. Wir berichten auch heute aktuell über ein Ehepaar, das dort im Urlaub war und schon in der Luft war auf dem Rückflug nach Deutschland und wegen einer Sicherheitswarnung wieder umdrehen musste und dann jetzt plötzlich eben im Krisengebiet gestrandet ist. Das sind, glaube ich, so die Auswirkungen, die man jetzt am ehesten auch wahrnimmt. Die Thüringer Staatskanzlei hat schon per Medienmitteilung kundgetan und aufgerufen, sich in die Krisenvorsorgeliste einzutragen. Also man lernt jetzt auch wieder noch was Neues dann dazu. Und die Berichte, es werden immer mehr Berichte von Menschen, die dort die dort festsitzen aktuell und eben auch nicht wissen, wie kommen sie nach Hause. Der Thüringer Innenminister hat davon abgeraten, private Rückholaktionen zu starten, eigene Rückholaktionen möglicherweise über den Landweg. Das halte ich für ein bisschen schwierig, eingedenk dessen, was der Außenminister Herr Wadefuhl kundgetan hat, der ja doch so relativ lapidar gesagt hat, naja, dann wir holen keine Touristen zurück zunächst erstmal. Da hätte ich mir von dem Außenminister doch ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen was anderes erwartet, als das einfach da so hinzulamentieren.
Ja, ich glaube, das wäre auch also das viel, viel bessere Signal gewesen für Menschen, die jetzt sowieso also wirklich dann in akuter Not sind, weil sie sind ja eben nicht in ein Krisengebiet gereist. Ich habe heute den TUI-Chef im Morgenmagazin gesehen und gehört. Und da ging es auch unter anderem darum, dass Wadefuhl wohl gesagt haben muss, ja, und es gab ja auch schon eine Reisewarnung in dieser Region. Und da hat er gesagt, ne, da irrt aber der Außenminister. Also die gab es nämlich definitiv für die Region, wo unsere Reisenden sind, nicht. Weil sonst hätten wir die natürlich nie dorthin geschickt oder wären dorthin geflogen. Jetzt TUI, das größte deutsche Reiseunternehmen, hat eben, betreibt nicht nur Schiffe und eben Reisevermittlungen, sondern, also Pauschalreisen, sondern hat auch eigene Flugzeuge. Und ja gut, aber wie viele Menschen passen in so ein Flugzeug? Ich sag mal, um die 200 vielleicht. Und wenn da jetzt 30.000 Menschen gestrandet sind, dann dauert das natürlich, bis die wieder zurück sind.
Ganz genau. Wenn man jetzt aus dem Krisengebiet nochmal direkt auch nach Thüringen schaut, wir haben ja am Donnerstag die Eröffnung der jüdisch-israelischen Kulturtage zum Beispiel hier vor Ort. Die werden jetzt unter einen stärkeren Schutz gestellt. Am Wochenende hat das Innenministerium auch bekannt gegeben, jüdische Einrichtungen werden nochmal stärker geschützt, israelische Einrichtungen werden nochmal stärker geschützt, als das ohnehin schon seit dem 7. Oktober 23, dem damaligen Angriff der Hamas auf Israel, stattfindet. Also es gibt natürlich auch für hier vor Ort Auswirkungen, die nicht jeder sofort erstmal sieht, aber die irgendwann auch spürbar werden mit einer erhöhten Polizeipräsenz. Das hat wiederum Auswirkungen auch auf den Personalkörper der Polizei und so weiter und so weiter. Diese ganzen Auswirkungen gibt es eben. Was wir noch nicht haben, sind große Resonanzaktionen, die man jetzt auf der Straße zum Beispiel sehen kann, große Demonstrationen.
Aber Thüringens Verfassungsschutzchef Stefan Kramer hat ja schon vor, also deutschlandweit, Sabotageakten gewarnt.
Genau, er hat vor deutschlandweiten Sabotageakten gewarnt, ist da, glaube ich, wieder das Sprachrohr, so kennt man Stefan Kramer, der ja in Thüringen auch nicht ganz unumstritten ist. So kennt man aber Stefan Kramer, der als deutschlandweites Sprachrohr dann eben auch das mal ausspricht und sagt, es könnte eben Sabotageakte landesweit, bundesweit geben. Er hat das nicht konkret auf Thüringen bezogen. Aber Kramer ist eben nie so gewesen wie der frühere Bundesinnenminister de Maizière, der gesagt hat, Teile der Antwort könnten sie verunsichern. Nein, der traut das den Leuten schon zu, dass sie das dann auch einordnen können.
Ja, der verunsichert gleich mit der kompletten Antwort.
Verunsichert mit der kompletten Antwort genau das. Genau, ja, das ist die Lage, sag ich mal, zum Iran, USA, Israel. Müssen wir beobachten, wie sich das entwickelt in den nächsten Tagen. Wir werden sicherlich hier auch nochmal darüber sprechen. Und hoffen, dass die Thüringerinnen und Thüringer, ich glaube, das kann man sagen, ne, dass die gesund wieder nach Hause kommen.
Wieder nach Hause kommen, ja, ist richtig. Ja. Ne? Weil man muss sich das mal vorstellen, man fährt eben, ich sag mal, auf einem Kreuzfahrtschiff oder man fliegt nach Dubai. Da geht man ja nicht davon aus, dass plötzlich einem Raketen um die Ohren fliegen.
Das ist so.
Also das ist anders jetzt zum Beispiel. Also deswegen ist auch mit Sicherheit keiner auf die Idee gekommen, sich vorsorglich in so eine Reisevorsorgeliste einzutragen, wie zum Beispiel, wenn man nach Israel reist, ist das schon was anderes. Da wird schon mal dazu geraten, tragt euch mal ein, weil da geht es ja einfach darum, dass das Auswärtige Amt weiß, welcher Deutsche ist wo im Ausland und für den Fall einer Krise, wo können wir ihn erreichen und wie stellen wir die Rückführung sicher?
Zeigt aber auch tatsächlich, ich glaube immer, so viel kann man schon noch sagen, widersprich mir gern, wenn du es anders siehst, zeigt aber auch so ein Stück weit, wie sorglos wir eigentlich geworden sind in den letzten Jahren, in den vielen Jahren, Jahrzehnten des Friedens, dass wir eben auf so mögliche Krisen uns gar nicht mehr so richtig vorbereitet sind, sondern dann ist eben dann der Urlaub die schönste Zeit des Jahres, möglicherweise auch länger gespart dafür. Und solche Sachen habe ich manchmal den Eindruck, ist die Gesellschaft gar nicht mehr so richtig fähig mitzudenken.
Das mag sein, aber ehrlich gesagt muss ich jetzt sagen, also wenn ich in dieser Region fliegen würde, würde ich auch nicht als erstes daran denken, dass die in diesen Konflikt reingezogen werden könnte. Allerdings natürlich, die Region ist, also es liegt schon fast nahe, weil ja absehbar war, dass Donald Trump, der es ja lange genug, oft genug angekündigt hat, irgendwann schlage ich zu, dass das verheerende Auswirkungen eben auf die Emirate und umliegende Staaten haben wird.
Ja, genau, bevor wir zu sehr in Weltpolitik abdriften, aber ja, das hat er immer wieder angekündigt, deswegen meine ich das eben auch, wenn ich das so sage. Genau, wir müssen nochmal von der Weltlage zurück auch ins Innenpolitische kommen, schauen nochmal ins politische Berlin heute.
Genau, da geht es auch nochmal um die AfD, die jetzt in diesen Stunden...
Ja, jetzt genau, ich schaue gerade auf die Uhr, die jetzt so in den nächsten Minuten, das ist Dienstagnachmittag, zu ihrer Fraktionssitzung zusammenkommt, das ist turnusmäßige Fraktionssitzung. Und die ein ganz interessantes Papier auf der Tagesordnung stehen hat.
Genau, sag nochmal.
Da geht es tatsächlich nochmal um die Aufarbeitung der, ich würde jetzt mal sagen, Vetternwirtschaftsaffäre, Verwandtenaffäre, wie auch immer man sie nennen will. Wir haben da ja drüber geredet. Und da gibt es eben einige Bundestagsabgeordnete, die mit der derzeitigen Performance der Fraktionsspitze, ich glaube, man kann mittlerweile auch synonym Bundesvorstand sagen, nicht ganz einverstanden sind und das ist initiiert von dem Thüringer Bundestagsabgeordneten Torben Prager, Mitzeichner sind weitere Thüringer Bundestagsabgeordnete, Christopher Drössler zum Beispiel und Stefan Schröder oder auch der Herr Teske, Robert Teske, der ehemalige Büroleiter von Björn Höcke. Und die haben Fragen an die Fraktionsführung.
Und Braga hat ja beispielsweise auch schon, also öffentlich dann bei Social Media geschrieben, ich zitiere mal, ich sehe viele bekannt gewordene, in Klammern dann, und andere noch nicht öffentlich bekannte, Klammer zu, Fälle aus meiner Partei und Fraktion sehr kritisch. Und noch kritischer sehe ich den Umgang meiner Partei und Fraktionsführung mit diesen Fällen. Und das ist ja schon eine deutliche Sprache. Und der Bundestagsabgeordnete der Erfurter Stefan Möller hat auch gesagt, unser Anspruch als AfD war immer, dass wir sauberer agieren als die anderen Parteien. Und das ist ja ganz offensichtlich hier nicht der Fall gewesen.
Ja, es gibt halt einige, ne, die Messlatte, die AfD hat die Messlatte ziemlich weit hochgelegt. Wir erinnern uns an den Fall Kreichen im Umfeld des Bundesministers Robert Habeck von den Grünen. Und ich meine, wer die Latte so weit hochlegt, ne, der kann natürlich jetzt nicht versuchen, sich da Limbo tanzend irgendwie drunter durchzubewegen. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Ich würde nochmal, weil du...
Moment, jetzt habe ich aber ein Bild im Kopf. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich da jetzt gerade Limbo tanzend unter so einer Stange sehe, aber das ist ja wieder jetzt möglicherweise mein Problem.
Das ist möglicherweise dein Problem. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden vielleicht auch ein Bild im Kopf haben. Ich nenne trotzdem noch mal ein drittes Zitat, weil wir es gerade davon hatten. Wir hatten Herrn Prager, wir hatten Herrn Möller. Ich würde noch mal den Nordthüringer Bundestagsabgeordneten Christopher Drössler dazu zitieren wollen, der sich auch bei Social Media geäußert hat und der noch mal einen etwas anderen Spin, sogar einen etwas härteren Spin dort reingebracht hat. Er schreibt eben, ich will kleine, ich zitiere in Klammern, kriminellen Netzwerke in meiner Partei, die das Vertrauen der vom Establishment verstoßenen Menschen nur für persönliche Bereicherung missbrauchen. Das ist nochmal deutlicher. Und dann endet er in diesem X-Post mit, im Sommer sind in Erfurt Neuwahlen. Wenn diese Alternative wirklich etwas Alternatives bieten will, dann brauchen wir einen Neustart. Und der beginnt an der Spitze. Wie verstehst du diesen Satz?
Ja, der kann ja durchaus als Drohung aufgefasst werden in Richtung der aktuellen Parteispitze. Und Björn Höcke, ja, ich würde sagen, der muss sich nicht gar nicht mehr warm laufen. Der ist eigentlich schon ganz recht warm, um dort seinen Hut in den Ring zu werfen. Selbst wenn er es nicht macht, macht es vielleicht jemand andere. Aber auf jeden Fall standen die Chancen wahrscheinlich noch nie so gut wie aktuell. Und das selbst verschuldet, muss man mal sagen. Also er könnte davon profitieren, dass die Spitze so eine schlechte Performance macht. Weil, das hat Möller auch nochmal klar gemacht, Möller, also der Bundestagsabgeordnete Möller ist ja selbst Jurist. Und er hat gesagt, also selbst wenn die Anstellung von Familienmitgliedern legal ist, ist es aber dieses Agieren ein Problem für die Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit ist in der Politik eben ein hohes Gut.
Das ist ein hohes Gut. Drössler hat mir nochmal am Telefon gesagt heute, das sei natürlich nicht als Angriff auf Weidel und Chrupalla, auf die Aushängeschilder, so sagt er das, zu verstehen.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht, aber zumindest... ich dann frage, wie ist das zu verstehen? Na, auf jeden Fall eine Neuaufstellung in der zweiten Reihe braucht es ganz dringend. Und da nennt er auch einen Namen ganz offensiv, den er da gerne drin hätte.
Ja, sag ihn uns.
Hast du eine Idee?
Seinen eigenen bestimmt nicht.
Stefan Möller.
Ja, der also auch immer der Mann für die zweite Reihe in Thüringen war, der sehr viel gemacht hat, aber im Hintergrund, weil eben Björn Höcke hier, was die Führung angeht, sehr viel überstrahlt. Ne?
Genau. Ja. Und wenn wir nochmal in den Bundesvorstand der AfD schauen, die Minute nehmen wir uns, glaube ich, dann fällt ja auf, da ist er eigentlich schon ein prominentes Thüringer Gesicht vertreten. Das ist der Gera Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner als stellvertretender Bundesvorsitzender.
Der größte Lautsprecher aller Zeiten. Ne?
Genau.
Ja.
Der sich aber bisher ja vernehmbar zurückgehalten hat.
Leise äußert, um nicht zu sagen.
Um nicht zu sagen, gar nicht.
Genau.
Genau. Ich habe ihn mal angerufen, habe ihn mal gefragt und hat er gesagt, naja, er sei ja Teil dieses Bundesvorstands und deswegen hätte er dafür sich entschieden, erstmal proaktiv gar nichts zu sagen. Und dann habe ich ihn mal auf den X-Post von Drössler auch angesprochen. Da gab sich Herr Brandner entgegen seines üblichen Naturells doch relativ wortkarg. Und bat mich dann nur, Herrn Drössler zu fragen, wie ich das denn wie er das denn gemeint habe. Er würde das jetzt eher nicht interpretieren. Insofern ist das jetzt unser Service-Podcast für Herrn Brandner. Jetzt wissen Sie, wie Herr Drößler das gemeint hat. Und ob es dann, wenn Herr Möller wirklich für den Bundesvorstand kandidieren sollte, Stefan Möller, dann wieder nochmal zum Duell Brandner-Möller kommt, das werden wir wahrscheinlich sehen. Möller auch gefragt, er sagt, naja, das ist alles noch nicht ausgehandelt und das ist ganz viel Kaffeesatzleserei. Da hat er sicherlich auch recht, das ist ja erst im Juli, findet das erst statt. Aber so viel zum Abschluss, wir hatten ja schon mal das Duell, so will ich es mal nennen, Brandner und Möller, als es um die Aufstellung der Bundesliste ging. Und es kurzzeitig so war, dass Herr Brandner, der ewig auf Platz 1 dort stand, wieder auf Platz 1 wollte und Stefan Möller eben auch. Das hat damals Björn Höcke abmoderiert in einem Sechs-Augen-Gespräch. Und daraus wurde dann das Thüringer Tandem und der ein oder andere wird sich erinnern, dann gab es dieses schöne Bild von den zwei Herren.
Mit einem Tandem, ja, genau.
Und das war ein E-Bike.
Mhm. Ja. Ein E-Tandem.
Ne? Ja, genau, ja. War ein E-Tandem. Und eins kann man, glaube ich, sicher sagen, selbst wenn Björn Höcke nicht als Bundesvorsitzender kandidiert, wird er irgendwann wieder damit kokettieren, weil das macht er all die Jahre, wenn der Bundesvorstand neu gewählt wird. Er kokettiert damit, lässt sich das offen, um dann meist zurückzuziehen. Ob das diesmal auch so sein wird, das wird sich dann im Juli oder vielleicht auch schon ein Stück weit vorher deutlicher zeigen. Also spannende Zeiten im politischen Berlin, auch bei der AfD. Und die werden natürlich maßgeblich mal wieder aus Thüringen bestimmt.
Genau. Spannende Zeiten in Berlin mit Auswirkungen auf Erfurt, auf Thüringen oder sogar von hier aus initiiert. So, jetzt kommen wir schon fast zum Schluss und sind bei unserem Top bzw. Flop der Woche oder auf Deutsch Gewinner
und Verlierer
der Woche. Und
du hast den Gewinner mitgebracht.
Ja, den Gewinner, muss ich wirklich sagen, ist für mich Thürings Umweltminister Thilo Kummer. Warum?
Ja, das würde mich auch mal interessieren, weil den nimmst du ja eigentlich gar nicht wahr.
Ja, gut, das ist jetzt vielleicht doch übertrieben. Und vor allen Dingen nimmt man ihn aktuell auf jeden Fall optisch deutlich stärker wahr, weil es für mich auffällig ist, dass er an Krücken geht und sich wirklich quasi zur Arbeit quält. Ich würde sagen, andere hätten sich möglicherweise krank schreiben lassen. Und damit tritt er zumindest auch ein klein wenig dem Klischee entgegen, dass Politiker alle nur faule Säcke sind und nicht vollen Körper und was auch immer für einen Einsatz zeigen.
Ja, okay, du hast mich ein Stück weit überzeugt. Das ist jetzt der Moment, wo du mich fragen musst.
Ja, ich wollte gerade irgendwie Luft holen. Und sagen, und der Flop bzw. Verlierer der Woche heißt?
Christian Tischner, seines Zeichens Thüringer Bildungsminister.
Warum das denn? Was hat der denn jetzt schon wieder falsch gemacht?
Ja, was hat er falsch gemacht? Ich will mal sagen, er ist Thüringer Bildungsminister und deswegen hängt er am Ende auch, deswegen muss er am Ende auch den Kopf für das hinhalten, was sein Haus möglicherweise falsch gemacht hat. Das hat nämlich in den letzten Tagen gesagt und deutlich gemacht, es wolle das Thüringen-Kolleg in Weimar schließen, nicht genügend Absolventen und so weiter, zu teuer. Der Landesrechnungshof hat da auch assistiert, noch von 2A16-Stellen, da werden von 2A16 teure Personalstellen gesprochen.
Da hätte man ihn ja fast zum Gewinner machen können, weil er mutig ist.
Naja, Moment. Ich sag mal, das kann man vielleicht verargumentieren, man kann es aber auch mit der Holzhammer-Methode des Beamtenapparats machen. Und so hat das hier stattgefunden. Und das hat natürlich alle in Weimar, insbesondere in Weimar, überfahren. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass versucht wird, das Thüringen-Kolleg zu schließen. Und ich bin ja, und deswegen sage ich Christian Tischner, lieber Herr Tischner, kriegen Sie mal Ihren Beamtenapparat in den Griff, weil die Politik ist immer auch ein Stück Kommunikation und das ist hier ja sehr deutlich schiefgegangen, wenn selbst Herr Geibert, der CDU-Chef in Weimar, den mancher hier noch als Thüringer Innenminister kennt, von nichts weiß und jetzt erstmal einen Antrag zum Erhalt des Thüringen-Kollegs einbringt. Das hat er übrigens schon mal gemacht und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, es war nicht Herr Geibert, der seinerzeit eingeknickt ist.
Ja, zugegebenermaßen, also ich gebe dir vollkommen recht, die Kommunikation war mies und man muss jetzt sagen, naja, das sind jetzt Befindlichkeiten auch innerhalb der Partei. Da kämpft natürlich der Kreisvorsitzende in der Klassikerstadt gegen einen Bildungsminister, der ostthüringisch sozialisiert ist und der sich wahrscheinlich sagt, bei mir im Wahlkreis spielt das keine so eine große Rolle, möglicherweise.
Das mag so sein und zeigt nur wieder, wie spannend Thüringen ist und was Thüringen alles so zu bieten hat. Apropos Thüringen, wir haben ja noch ein paar Tage, deswegen kann man das an der Stelle sagen. Ich hoffe, Sie kennen schon die Thüringen-Ausstellung, haben davon schon mal gehört. Die läuft noch bis Sonntag, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Man kann TA, TLZ und OTZ, jetzt haben wir die Muttertitel von Funke auch mal genannt, dort am Stand besuchen oder man kann Politik erleben am Stand des Thüringer Landtags, an den Ständen der Fraktionen. Man kann mit Landtagsabgeordneten ins Gespräch kommen. Thüringen-Ausstellung lohnt sich auf jeden Fall.
Genau, Bundestagsabgeordnete schauen auch vorbei. Man kann sich möglicherweise über Jobperspektiven informieren. Die Bundeswehr ist da, die Polizei. Du hast schon recht, es lohnt sich. Man kann Kaltgetränke zu sich nehmen und auch noch warmes lecker essen. Ja. Also von daher, für alle ist was dabei.
Und auf dem Weg dahin können Sie dann unseren Podcast hören und die aktuelle Folge Tacheles Thüringen. Die ist nämlich jetzt am Ende. Und wenn es Ihnen gefallen hat und euch gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung. Gerne auch von 5 Sternen. Kommentiert die Folge, wenn ihr uns was zu sagen habt. Und wir hören uns, Elmar, nächste Woche an dieser Stelle wieder. Ich danke dir sehr.
So soll es sein. Danke dir, Fabian, und bis dann.
Bis dann.
Ein Podcast von Funke.